Die Pest. Podcast Folge Nummer 1 mit Ute und Herbert Janssen. 1947 erschien der Roman, der Albert Camus weltberühmt machen sollte. In diesem Buch entwickelte er am Beispiel von Krankheit, Tod und Sterben seine Philosophie des Absurden. Die hessische Stadt Bad Hersfeld hat den Roman des französischen Nobelpreisträgers in diesem Jahr für ihre Veranstaltungsreihe Bad Hersfeld liest ein Buch ausgesucht, in der sich, wie auch in den Vorjahren, Bürgerinnen und Bürger der Stadt in vielen unterschiedlichen Veranstaltungen über mehrere Wochen in diesem Jahr zwischen dem 24. Oktober und dem 26. November mit dem Buch auseinandersetzen. Es gibt Lesungen an verschiedenen Orten, unter anderem in Schaufenstern, Kirchen und Gasthäusern, Gesprächsrunden und Aktionen für und von Schülerinnen. Auch unsere Podcast-Reihe Notizen aus der Isolation gehört in diese Reihe. Gerade jetzt, angesichts der Corona-Pandemie, haben wir das Gefühl, dass die Pest geradezu schmerzhaft aktuell auch unser Leben beschreibt. Für viele literarisch Interessierte gilt Die Pest als Buch der Stunde. Auch wenn die damalige Seuche und Covid-19 nicht vergleichbar miteinander sind und ebenso wenig die medizinischen Bedingungen, so bietet der Text doch auffällige Parallelen zur gegenwärtigen Situation, zur Wahrnehmung der Situation und zum Umgang mit ihr. Insbesondere was die Begleiterscheinungen und die Folgen der Isolation betrifft. Camus hat seinen Roman jedoch weit über die Tagesaktualität und eine lediglich vordergründige Lesart hinaus als Roman über eine Epidemie und das Leben in einer abgeriegelten Stadt hinausgedacht. Die Pest, so sind sich viele Interpretinnen und Interpreten sicher, stehe vor allem für die Zeit der Besetzung Frankreichs durch deutsche Truppen, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Dabei wird das Bild der Infektion nicht nur körperlich, sondern auch mit einem geistigen Bezug, nämlich mit einer Infektion mit menschenfeindlichem Gedankengut gedeutet. Beschrieben wird die Isolation desjenigen, der sich nicht in den herrschenden Mainstream einordnen will oder kann. Es geht um Widerstand gegen moralische Zersetzung, um das, was wir heute mit dem viel zitierten Begriff der Resilienz beschreiben, um den Verlust von Solidarität und, positiv gedeutet, darum, dass Solidarität, Mitmenschlichkeit und Mitgefühl die einzigen Heilmittel gegen die Pest sind. Die Pest gilt bis heute als Schlüsselroman der französischen Widerstandsbewegung Résistance gegen die deutsche Besatzung, der auch Albert Camus angehörte. Ein Blick in die Tagebücher des algerisch-französischen Schriftstellers Camus offenbart Näheres über seine Beweggründe.
Ich will mit der Pest das Ersticken ausdrücken, an dem wir alle gelitten haben, und die Atmosphäre der Bedrohung und des Verbanntseins, in der wir gelebt haben. Ich will zugleich diese Deutung auf das Dasein überhaupt ausdehnen. Die Pest wird das Bild jener Menschen wiedergeben, denen in diesem Krieg das Nachdenken zufiel, das Schweigen und auch das seelische Leiden.
Wie soll dem menschlichen Leben in einer anscheinend sinnlosen Welt Sinn gegeben werden? Diese Frage zu beantworten, ob das Leben sich lohne, davon handelt Camus' Werk, das seine Leserinnen und Leser bis heute fesselt. Der Journalist Guido Glaner schreibt dazu im Internetportal Tag24.
Die Absurdität des Lebens ist dadurch gegeben, dass der Mensch nach dem Sinn des Lebens fragt, die Welt aber schweigt.
Mit diesem Grundgedanken stellt Camus und stellen viele Interpretinnen und Interpreten den Roman auch in den Zusammenhang der Existenzphilosophie, zu deren zentralen Merkmalen genau diese Frage nach dem Sinn des Lebens angesichts eines Gefühls des in eine scheinbar sinnlose Welt geworfen Seins und gerade bei Camus der Kampf gegen die Sinnlosigkeit sowie das Absurde gehört. Erzählt wird die Geschichte der Einwohner Orans, die sich ein Jahr lang gegen die Pest stemmen. Im Zentrum des Romans, der vom Autor selbst als Chronik bezeichnet wird, steht der Arzt Bernard Rieu, der die Seuche von Beginn an miterlebt und der auch derjenige ist, der die ersten Anzeichen, nämlich auffällig viele tote Ratten in den Straßen der Stadt und sogar direkt vor seiner Wohnungstür entdeckt. Auch wenn die meisten Einwohner, ebenso wie die Behörden, zunächst versuchen, das Problem herunterzuspielen und zu verharmlosen, weiß Rieu doch, dass es mehr ist, nämlich ein Zeichen dafür, dass das Unheil bereits in der Stadt präsent ist. Zuerst sterben die Ratten, dann die Menschen. Dass das Geschehen im Roman überzeitlich und fiktiv angelegt ist, wird schon im ersten Satz deutlich. Camus siedelt das Geschehen zwar in den 1940er Jahren an, lässt das konkrete Jahr jedoch bewusst offen und ersetzt die letzte Stelle der Jahreszahl durch ein Apostroph. Dass er diese zeitliche Bestimmung gleich im ersten Satz des Romans vornimmt, spricht dafür, dass ihm gerade das besonders wichtig war. Und es ist ein Zeichen dafür, dass Camus seinen Roman als überzeitlich und bewusst fiktiv verstanden werden will. Ähnliches gilt für den Handlungsort. Camus Roman spielt in der algerischen Hafenstadt Oran, in der auch der Autor einige Jahre während seiner Tuberkuloseerkrankung gelebt hat. Doch Camus beschreibt nicht das reale Oran, die Stadt ist im Roman ein eher unwirtlicher Ort, in ihr gibt es keine Bäume und kein Grün. Das Klima ist, zumindest während der Zeit, in der sich die Pest ausbreitet, feucht, heiß und stickig. Diese Stadt fühlt sich schon beim Lesen fremd, infektiös und lebensfeindlich an. Atemschöpfen lässt Camus seine Figuren während der Hochzeit der Pest nur während eines abendlichen Bades im Meer, das so zum Gegenbild der Stadt wird. Camus beschreibt die Tendenz, Herannahen des Unheils zwar zu bemerken, es aber dann zu verdrängen und zu verharmlosen. Damit sind auch wir gerade jetzt manchmal in unserem nicht alltäglichen anderen Alltag auf besondere Weise konfrontiert. Camus tut dies unter anderem mit der folgenden Passage.
In dieser Hinsicht waren unsere Mitbürger wie jedermann. Sie dachten an sich selbst, anders gesagt, sie waren Humanisten. Sie glaubten nicht an Plagen. Eine Plage ist nicht auf den Menschen zugeschnitten, daher sagt man sich, dass sie unwirklich ist. Ein böser Traum, der vorübergehen wird. Aber er geht nicht immer vorüber. Und von einem bösen Traum zum nächsten sterben Menschen und die Humanisten zuerst, weil sie sich nicht vorgesehen haben. Unsere Mitbürger waren nicht schuldiger als andere. Sie vergaßen einfach nur bescheiden zu sein und sie dachten, alles sei für sie noch möglich, was voraussetzt, dass Plagen unmöglich sind. Sie machten weiter Geschäfte, bereiteten Reisen vor und sie hatten Meinungen. Wie hätten sie an die Pest denken sollen, die Zukunft, Ortsveränderungen und Diskussionen aufhebt? Sie hielten sich für frei und niemand wird je frei sein, solange es Plagen gibt. Am Morgen des 16. April trat der Arzt Bernard Rieux aus seiner Wohnung und stolperte mitten auf dem Flur über eine tote Ratte. Im Augenblick schob er das Tier beiseite, ohne es zu beachten, und stieg die Treppe hinunter. Aber auf der Straße fiel ihm ein, die Ratte sei dort oben nicht recht am Platz, und er kehrte zurück, um den Hauswart zu benachrichtigen. An der Reaktion des alten Herrn Michel merkte er erst, wie ungewöhnlich seine Entdeckung war. Ihm war die Gegenwart der toten Ratte nur merkwürdig vorgekommen, während sie für den Hauswart einen Skandal bedeutete. Seine Haltung war eindeutig. Es gab keine Ratten im Haus. Folglich musste man sie von draußen hereingebracht haben. Am selben Abend stand Bernard Rieux unten im Hausgang und suchte seine Schlüssel. Da sah er aus dem Dunkel des Ganges eine dicke Ratte auftauchen, mit feuchtem Fell und unsicherem Gang. Das Tier blieb stehen, schien sein Gleichgewicht zu suchen, wendete sich gegen den Arzt, blieb wieder stehen, drehte sich mit einem leisen Schrei im Kreis und fiel schließlich zu Boden, wobei aus den halb geöffneten Lefzen Blut quoll. Der Arzt betrachtete es einen Augenblick und ging hinauf. Er dachte nicht mehr an die Ratte. Das ausgeworfene Blut brachte ihn auf seine größte Sorge. Seine Frau, die seit einem Jahr krank war, sollte am nächsten Tag nach einem Kurort in den Bergen verreisen. Er fand sie in ihrem Zimmer im Bett, wie er es ihr vorgeschrieben hatte.
Zuerst ist da nur eine, dann sind da viele tote Ratten und wenige Fälle einer unbekannten, tödlichen Krankheit, die Menschen befällt, unter anderem den Hausmeister, Herrn Michel, der Krankheit als erster zum Opfer fällt. Dr. Rieux hat die Anzeichen der Seuche entdeckt. Er setzt sich zu Anfang gegen das Zögern der zuständigen Behörden für notwendige Hygienemaßnahmen ein und tut alles, um die Krankenversorgung auch in den schlimmsten Zeiten dieser Katastrophe fortzusetzen. Er folgt dem ärztlichen Ethos und sieht die Bewahrung der körperlichen Unversehrtheit seiner Mitmenschen als seine professionelle und humane Bestimmung. Er fällt andererseits aber auch kein abwertendes Urteil über die Menschen, die andere Auffassungen vertreten, die anders handeln. Camus skizziert in seiner Beschreibung des Umgangs mit der Seuche und ihren Folgen sehr unterschiedliche Reaktions- und Handlungsweisen bei seinen Figuren. Mit diesen werden wir uns in den nächsten Podcast-Folgen aus verschiedenen Perspektiven auseinandersetzen. Dr. Rieux sieht die Symptome und wagt am Anfang selbst nicht, eine Schlussfolgerung zu ziehen. In einem Gespräch mit dem alten und erfahrenen Dr. Castell fällt das Wort Pest zum ersten Mal.
Natürlich wissen Sie, was es ist, Rieux. Ich warte noch auf Untersuchungsergebnisse. Also ich brauche keine Untersuchungen. Ich habe vor etwa 20 Jahren einige Fälle in Paris gesehen. Nur hat man damals nicht gewagt, ihnen einen Namen zu geben. Die öffentliche Meinung ist heilig. Keine Panik, ja, keine Panik. Und außerdem, wie ein Kollege sagte, das ist unmöglich. Jeder weiß doch, dass sie im Abendland verschwunden ist. Ja, jeder wusste es, außer den Toten. Plagen sind ja etwas Häufiges, aber es ist schwer, an Plagen zu glauben, wenn sie über einen hereinbrechen. Es hat auf der Welt genauso viele Pestepidemien gegeben wie Kriege. Und doch treffen Pest und Krieg die Menschen immer unvorbereitet. Dr. Rieu war genauso unvorbereitet wie unsere Mitbürger. Von daher muss man sein Zögern verstehen. Eine Plage ist nicht auf den Menschen zugeschnitten, daher sagt man sich, dass sie unwirklich ist. Ein böser Traum, der vorübergehen wird. Aber er geht nicht immer vorüber. Und von einem bösen Traum zum nächsten sterben Menschen und die Humanisten zunächst, weil sie sich nicht vorgesehen haben. Der Arzt öffnete das Fenster und der Lärm der Stadt schwoll mit einem Schlag an. Aus einer Werkstatt nebenan drang das kurze, wiederholte Kreischen einer mechanischen Säge. Rieu schüttelte sich. Ja, darin lag die Gewissheit, in der alltäglichen Arbeit. Das Übrige hing an Fäden und an geringfügigen Bewegungen. Damit konnte man sich nicht aufhalten. Die Hauptsache war, seinen Beruf gut auszuüben. Soweit war Dr. Rieu mit seinen Überlegungen, als ihm Joseph Grand gemeldet wurde. Da Grand im Rathaus angestellt war und obwohl seine Tätigkeiten dort sehr vielfältig waren, wurde er in regelmäßigen Abständen in der statistischen Abteilung des Standesamtes verwendet. »Die Zahlen steigen, Doktor«, verkündete er. 11 Tote in 48 Stunden.« Am nächsten Tag erreichte Rieu, dank seines Drängens, das für unangebracht gehalten wurde, die Einberufung einer Gesundheitskommission. Er nahm den alten Castell in seinem Auto mit zur Präfektur. »Wissen Sie, dass das Departement kein Serum hat?«, fragte ihn dieser. »Ja, ich weiß. Ich habe im Depot angerufen. Der Leiter ist aus allen Wolken gefallen. Man muss es aus Paris kommen lassen. Ja, hoffentlich dauert es nicht zu lange.« Der Präfekt war liebenswürdig, aber nervös. »Fangen wir an, Monsieur«, sagte er, soll ich die Lage zusammenfassen? Die Frage ist doch, ob es die Pest ist oder nicht, sagte der alte Castell grob. Zwei oder drei Mediziner schrien auf, die anderen schienen zu zögern. Der Präfekt zuckte zusammen und drehte sich automatisch zur Tür um, als wollte er sich vergewissern, ob sie wirklich verhindert hatte, dass diese Ungeheuerlichkeit sich in den Fluren verbreitete. Da Rieu schwieg, wurde er nach seiner Meinung gefragt. Es handelt sich um ein typhusartiges Fieber, das aber von Beulen und Erbrechen begleitet ist. Ich habe Beulen aufgeschnitten. So konnte ich Analysen veranlassen, bei denen das Laboratorium stäbchenförmige Pesterreger zu erkennen glaubt. Der Vollständigkeit halber muss allerdings gesagt werden, dass gewisse spezifische Modifikationen der Mikrobe nicht mit der klassischen Beschreibung übereinstimmen. Dr. Richard hob hervor, dass dies ein Hinauszögern erlaube und dass zumindest das statistische Ergebnis der seit einigen Tagen laufenden Untersuchungsreihe abgewartet werden müsse. Wenn eine Mikrobe instande ist, sagte Rieu nach kurzem Schweigen, innerhalb von 3 Tagen den Umfang der Milz zu vervierfachen, die Lymphdrüsen des Unterbauchs zur Größe einer Apfelsine mit breiiger Konsistenz anschwellen zu lassen, erlaubt sie gerade kein Herauszögern. Die Infektionsherde greifen zunehmend um sich. Wenn wir die Krankheit nicht aufhalten, besteht bei der Geschwindigkeit, mit der sie sich ausbreitet, die Gefahr, dass sie vor Ablauf von 2 Monaten die halbe Stadt tötet. Am Tag nach der Besprechung griff das Fieber noch weiter um sich. Es sprang sogar auf die Zeitungen über, aber in einer gutartigen Form, denn sie begnügten sich mit einigen Andeutungen. Am übernächsten Tag konnte Rieu kleine weiße Bekanntmachungen lesen, die die Präfektur schnell an den unauffälligsten Ecken der Stadt hatte ankleben lassen. Es war schwierig, in dieser Bekanntmachung den Beweis dafür zu sehen, dass die Behörden sich der Situation stellten.
Die Gesundheitskommission traf sich noch einige Male und die Diskussion ging hin und her. Einige Wochen und einige 100 Tote später las Bernard Rieu eine amtliche Depesche, die der Präfekt ihm mit den Worten gereicht hatte.
Sie haben es mit der Angst bekommen. Die Depesche lautete: Pestzustand erklären, Stadt schließen.